Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Evangelien, das sind Passionserzählungen mit einem zu lang geratenen Eingangsteil. Ich behaupte, dass der erzählerische Höhepunkt am Gründonnerstag erreicht war. Da war alles einerseits noch in Ordnung, als Jesus mit den Jüngern das Passamahl feierte, das er dann zum Abendmahl machte. Dann geht es nach Gethsemane und im Garten wird Jesus gefangen genommen. Die Jünger werden von einer warmen in eine kalte Dusche gestellt. Und dies längst bevor Sebastian Kneipp gegen Ende des 19. Jahrhunderts seine Empfehlungen für wechselwarme Güsse verfasst hat. Diese Predigt habe ich genannt, ich habe den Herrn gesehen. Das ist der Ausruf der Maria Magdalena, nachdem Jesus, den sie für den Gärtner gehalten hatte, sie beim Namen genannt hat. Ein Hinweis, falls jemand die Predigt auf Englisch braucht, sie liegt am Techniktisch. Und darum soll es heute hier gehen. Ich habe den Herrn gesehen. Wie bei uns der Glaube an Jesus und seine Auferstehung sich bildet und wie er entsteht. Eins nehme ich hier bereits voraus, das ist höchst individuell, sehr persönlich. Um es mit dem praktischen Theologen Klaus Winkler zu sagen, es geht um ein persönlichkeitsspezifisches Credo. Er sagte immer, wie hört Erna M., 42 Jahre Buchhändlerin, den Text, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und sie, ledig, hat keine Kinder. Und so. Unsere Person hört also immer mit, wenn wir biblische Texte hören, im Gottesdienst, wenn wir sie lesen zu Hause. Wie werden die Jünger sich gefühlt haben, nachdem sie miterleben mussten, wie Jesus nicht allein gefangen genommen wurde, sondern verhört, verhöhnt, geschlagen, schließlich verurteilt und in grausamer Weise hingerichtet. Ihre Hoffnungen waren implodiert. Offenbar hat sie doch aufs falsche Pferd gesetzt, respektive, wie kann man fassen, dass Jesus zugleich der Messias, der Christus ist und andererseits stirbt und begraben wird wie ein Verbrecher. Viele hier, die etwas älter sind, die kennen das. Man hat eine Erwartung, eine begründete Hoffnung, wie etwas werden kann oder wird. Weil wir Menschen sind, planen wir. Und das bedeutet, wir ziehen die Linien, die wir aktuell sehen, weiter aus in die Zukunft. Ich denke an den jungen Mann, der mit seiner Freundin 2 Jahre lang gemeinsam unterwegs ist. So eine Beziehung reift ja Schritt für Schritt. Man redet, man lernt den, die gegenüber kennen, vielleicht zieht man zusammen. Und irgendwann stellt sich die Frage, wohin kann das alles führen? Wenn die beiden sich vorstellen können, mit dem Partner, dem Gegenüber, den Menschen gefunden zu haben, den sie glücklich machen möchten, dann regt eine oder einer an, sich zu verloben, vielleicht auf eine Trauung zuzugehen. Wenn die Pläne implodieren, dann hat man den Salat und steht emotional und überhaupt vor einem Scherbenhaufen. Andererseits, wie es ausgeht, das weiß man ja erst, wenn man es versucht, mit vollem Einsatz und Ernst. Die Jünger waren mit Jesus mitgelaufen, erstmal einfach so. Aber praktisch haben sie doch viele Brücken abgebrochen hinter sich. Die Zollstation des Matthäus, beziehungsweise Levi, je nach Evangelium, wartet bestimmt nicht darauf, dass er nun nach Karfreitag zurückkommt und sagt, sorry, tut mir leid, ich habe mich in diesem Jesus wohl geirrt. Statt die Römer rauszuwerfen aus unserem Land, wurde er von ihnen hingerichtet. Schön, dass ihr mich vertreten habt, aber jetzt mache ich hier weiter. Solche Gedanken werden die Jünger sich gemacht haben, nachdem sie Karfreitag haben miterleben müssen. Dieses Motiv, dieses per aspera ad astra oder durchs Raue zu den Sternen, durch Nacht zum Licht, kennen wir im Kleinen und Großen alle. Zumindest dann, wenn wir über 30 Jahre alt sind. Und das ist ja auch ganz natürlich, ganz zu unserer Erfahrung gehörig. Im Herbst stirbt vieles ab in der Natur. Und im Winter geht's ums Überleben. Das ist so bei den Tieren, die übers Jahr Vorräte in ihren Bau einlagern. Für den Winter. Es ist sicher auch bei uns immer mal wieder so, dass es Phasen gibt, in denen vieles erstirbt. In denen es darum geht, dass wir durchkommen. Dass nicht die Depression siegt und wir verzweifelt aufgeben. Sondern dass wir begründet hoffen, dass der Frühling kommen wird. So wie bei den Jüngern, sicher, Frühling, das ist eine Erfahrung, die wir alle haben, gewöhnlich einmal pro Jahr. Aber dass ein Grab leer ist, dass der, der doch gestorben war, nicht mehr drin liegt, sondern auferstanden ist, das ist gewissermaßen das Gegenteil von verlässlichen Jahreszeiten. Die Jünger hatten Jesus geglaubt, als er sie in seine Nachfolge berufen hatte. Sie waren mitgegangen, hatten viel erlebt. Nun war ihnen, so denke ich, wenn ich von mir auf die Jünger schließe, völlig unklar, wie sie diese Eindrücke verarbeiten sollten. Ja, sie hatten Heilungen erlebt und Wunder. 5000 Menschen waren satt geworden. Lazarus und die Tochter des Jairus waren auferweckt. Und andererseits, Jesus war umgebracht, gestorben, bestattet im Felsengrab. Wie konnte man das fassen? Und jetzt am Ostermorgen, da geht es darum, wie Glaube entsteht. Konkret glauben die Jünger, dass Jesus lebt. Sie glauben in unterschiedlicher Weise. Sehr individuelle Menschen sind sie und es braucht unterschiedliche Erfahrungen, dass sie zum Glauben kommen. In den Texten, die wir heute als Lesungen gehört haben, aus Johannes 20, da hören wir von Petrus und dem Jünger, den Jesus lieb hatte. So wird im Johannesevangelium der Johannes genannt. Ihn hielt man in der frühen Christenheit für den Verfasser des vierten Evangeliums. Die beiden also laufen zum Grab, nachdem sie von Maria aus Magdala gehört hatten, dass das Grab leer sei. Petrus geht hinein und sieht, wie aufgeräumt alles ist, bloß eben leer. Kein Leichnam in der Grabhöhle. Johannes war zwar schneller gelaufen, aber er wartete vor dem Grab. Erst als Petrus hineingeht, geht auch er. Und er glaubt. Nun ging auch der andere Jünger hinein, so heißt es im Predigttext, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Johannes sieht die Leichenbinden und das Gesichtstuch, sonst nichts. Das reicht. Er scheint intuitiv zu verstehen, was hier los ist. Am Karfreitag haben wir von dem römischen Hauptmann gehört, der unter dem Kreuz stand, als Jesus starb und der Vorhang im Allerheiligsten des Tempels zerriss. Die Erde bebte und so weiter. Und dort hieß es, als der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, das Erdbeben und alles andere miterlebten, erschraken sie sehr und sagten, er war wirklich Gottes Sohn. Der römische Hauptmann sieht gar nichts, bloß einen Gekreuzigten. Das aber bringt ihn zur Erkenntnis, er war wirklich Gottes Sohn. Maria aus Magdala war als Erste da. Sie holte aber erst die Männer. Das offene und leere Grab löste bei ihr Fragen aus, nicht einzuordnen. Was soll nun das wieder bedeuten? Und als die Jünger wieder gegangen sind, ist Maria noch da. Frau, warum weinst du? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus dastehen, aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Er fragte sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, er sei der Gärtner und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will hingehen und ihn holen. Maria, sagte Jesus zu ihr. Sie wandte sich ihm zu und sagte: Rabuni. Das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt, aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir: Ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Nachdem der Maria dies widerfahren ist, berichtet sie den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen. Anschließend erscheint Jesus bei den eingeschlossenen Jüngern. Thomas fehlt. Jesus beauftragt die Jünger, als seine Gesandte in die Welt und unter die Menschen zu gehen, dort zu wirken, Schuld zu vergeben. Und eine Woche später ist Thomas dabei. Und der hatte zu den anderen gesagt, dass er nicht werde glauben können, ohne Jesu Wundmale gesehen oder angefasst zu haben. Jesus spricht ihn direkt darauf an, fordert ihn auf, die Wunden zu berühren. Und Thomas antwortet: Mein Herr und mein Gott. Wie ist das eigentlich bei uns? Wie entsteht heutzutage bei uns Glaube? Glaube wird, so meine ich, wie die meisten kulturellen Techniken, weitergegeben von Mensch zu Mensch. Teils in der Familie, wenn Eltern oder Großeltern glaubwürdig ihren Glauben vorleben. Als ein gutes Beispiel, bei dem sich Kinder etwas abschauen können. Das garantiert aber nicht, dass dieser Glaube wirklich verfängt, dass mehr als ein schnelles Aufgehen in dünner Erde geschieht und die Saat nicht wieder verdorrt. Glaube ist stets ein Einlassen darauf, dass etwas dran sein könnte an dem, was andere berichten. Und das bedeutet, dass es ein Verhältnis von Glaubwürdigkeit braucht, damit Glaube überhaupt in Erwägung gezogen wird, ja werden kann. Das richtige Wort, das die eigene Tat im passenden Augenblick deutet, so wie bei Jesus, das ist es, was bewirken kann, dass andere zu glauben beginnen, dass sie Glauben in Erwägung ziehen. Eine kleine Gruppe, bei den Jüngern waren es, in den Evangelien heißt es immer, die 12. Das ist der beste geistliche Nährboden. Aber auch da, wo 2 oder 3 in Gottes Namen beieinander sind, da ist er mitten unter ihnen. Gemeinde, so wie wir heute Morgen, ist für etwas anderes gut. Zum Feiern und Singen, das geht besser in großer Gruppe. Auch eine Predigt ist nicht die Form, wie ich mit einem anderen, einer anderen sprechen würde. Ich meine darüber hinaus, dass Gebet füreinander die Basis ist für alles Weitere. Bei allem, was man lernt und kennenlernt, geht es vor allem darum, dass man selbst es möchte und dran bleibt. Bei jeder Sportart, jedem Musikinstrument ist das so. Wenn ich nicht trainiere, wenn ich nicht übe, wenn ich nicht dranbleibe, ja, dann komme ich nicht voran. Aber es ist gut, erfahrene Leute zur Seite zu haben. Gott sei Dank gibt es Musiklehrende, Sporttrainer, die einfach sagen: Mach's doch so, dann geht's viel besser, viel leichter. Ich hoffe, dass wir das in Gemeinde auch sind und haben. Darüber hinaus braucht es eine gewisse Aufmerksamkeit für Gottes Handeln. Wir haben so viele Medien um uns herum, Bildschirme vor der Nase, Kopfhörer im Ohr. Und dadurch hören wir die Natur um uns kaum, sehen wenig von Sonne und Insekten. Und wie leicht könnten wir Gottes leisen Ruf in seine Nachfolge überhören, wenn er uns ansprechen möchte. Liebe Gemeinde, in Römer 10, 17 steht, und ich bemühe mich um eine möglichst wörtliche eigene Übersetzung. Also ist der Glaube aus dem Hören oder aus der Verkündigung. Das Wort heißt beides. Das Hören oder die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das Hören und sicher auch eine gewisse Vertrautheit mit der biblischen Überlieferung, sie bereiten den Acker. Und wenn Glaube aufkeimt, dann kommt es darauf an, dass guter Boden, genug Wasser da ist. Einfach gute Wachstumsbedingungen. Wir alle können Erfahrungen machen in unserem Glauben. Glaube wächst im Tun, im Rechnen mit und im Hoffen auf Gott, darauf, dass er sich nicht bloß mal in der Geschichte eingemischt hat, sondern dass er auch heute wirkt. Aber bitte nicht wie ein Kaugummiautomat mit Garantie, wenn ich oben mein Gebet reinwerfe, kommt unten der Kaugummi raus. Immer wieder werden wir überrascht werden, denn uns geht es diesbezüglich nicht besser als den Jüngern. Ich rechne aber damit, dass wir jeweils das bekommen, was wir nötig haben. Insbesondere nötig haben, um zum Glauben zu gelangen. Gott lässt sich finden und manchmal sogar überraschend. Jesaja 65, Vers 1 heißt: Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich: Hier bin ich, hier bin ich. Aus den Berichten am Ostermorgen höre und lerne ich, Glaube entsteht an unterschiedlichen Punkten. Wenn Maria bei ihrem Namen angerufen wird, wenn Johannes das leere und aufgeräumte Grab sieht, wenn die Erde bebt und der römische Hauptmann Jesus als Gottes Sohn erkennt, der doch gerade gestorben ist, oder wenn Thomas die Wundmale sieht. Jetzt ist nur die Frage offen: Was ist dein Wunsch? Was brauchst du, um aus deiner Enttäuschung, deinem Zweifel heraus neu begeistert zu werden? Bitte doch einfach Gott um das, was du von ihm brauchst und wünschst. Ostern zeigt, dass es für Gott keine Grenze gibt, nicht einmal den Tod. Und er gibt das, was die je Einzelnen zum Glauben brauchen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.